Trauriges Thema anschneide. Gott heilt das Zerbrochene. Das will ich also heute Abend verkündigen. Und wenn du zerbrochen bist, halt durch. Halt durch. Sei still. Reg dich nicht auf. Nimm das nicht so dramatisch. Dramatisier das nicht. Mach es nicht noch schlimmer, wie es ist. Wenn, je mehr wir gegen ein Problem ankämpfen, desto schlimmer wird das Problem. Je mehr wir in einer Sache rumrühren, desto mehr stinkt sie. So, wir sollten die Dinge stehen lassen, wie sie sind, und so akzeptieren, wie sie sind, und wir sollten sagen, gut, das ist jetzt Schicksal. Aber Schicksal ist ein Pseudonym für Gott, wenn wir nicht gerade Gott sagen möchten. Letztendlich hat Gott in allem, was in unserem Leben geschieht, seine Hand im Spiel. Und nichts geschieht in unserem Leben zufällig, denn wir machen diese Dinge durch. Und vielleicht will Gott dich gebrauchen. Und ich bin heute Abend so dankbar, dass ich diese Dinge durchgemacht habe. Im Nachhinein bin ich dankbar, denn ich weiß, wie es ein Mensch fühlt. Und dann, wenn jemand zu mir in der Seelsorge kommt und mir solche schreckliche Dinge erzählt, und ich höre manchmal noch schlimmere Dinge als diese, dann sage ich, oh Gott, ich danke dir, ich verstehe den Menschen, ich kann auch nicht helfen. So wie mir damals niemand helfen konnte. Da haben sie mich bebetet, ins Krankenhaus gefahren. Ich war im Krankenhaus, die Ärzte konnten nichts feststellen, ich war gesund. Ich habe einen guten Blutdruck, bei mir stimmt alles. Ja, die Geschwister haben sich wirklich Mühe gemacht, aber irgendwo macht man so eine Phase durch. Ja, ich wusste selber nicht, komme ich überhaupt zum Gottesdienst. Mein Körper zittert und ich kann nicht erklären, warum mein Körper zittert. So, solche Dinge, weil irgendetwas vorgeht, mit dem man nicht gerade fertig wird oder nicht verarbeitet, ja, Zerbrochenheit. Aber lass mich zuerst mal hier Wort Gottes lesen. Jesaja 61, Vers 1 und die folgenden Verse. Der Geist des Herrn ruht auf mir, und ich glaube, dass er auch auf mir heute Abend ruht, nicht nur auf Jesus und nicht nur auf den Propheten Jesaja, sondern auf alle, die glauben. Und der Bruder, der hier von Indien kommt, sein Schwerpunkt, worüber er predigt, ist Salbung. Salbung des Heiligen Geistes. Ein sehr gutes Thema. So, der Geist des Herrn ruht auf mir. Ich denke, es wird eine gute Zeit sein, wenn er zusagt, betet, dass es klappt und dass es gut wird und dass er Ja sagt. Denn der Herr hat mich gesalbt, sagt hier der Prophet. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist. Nur einer, der in der Wüste war, kann den Weg aus der Wüste jemand zeigen. Nur einer, der den Weg kennt, der den Weg selber gegangen ist, kann jemand anders den Weg beschreiben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir viele Erfahrungen machen, damit wir unserer Gesellschaft, unseren Mitmenschen dienen können, damit wir seine Zeugen sein können. Ja, was soll ich dir bezeugen, der vergibt mir die Sünden? Ist das alles, was du bezeugen kannst? Ich kann bezeugen und ich möchte bezeugen, dass Gott treu ist, dass Gott niemanden aufgibt, dass Gott nicht kapituliert, dass seine Liebe unendlich ist. Und ja, wenn er erwählt hat, wenn er berufen hat, wenn er gerettet hat, wenn er bekehrt hat, wenn er wiedergeboren hat, der ist für den Rest seines Lebens sicher in Jesu Armen. Das mag komisch klingen, aber niemand und nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Auch nicht die Erschütterungen, die du augenblicklich durchmachst. Meine eigene Frau hat mich nicht verstanden. Ich sagte, wie kannst du jetzt Silvester, wo alle Gott danken und Gott anbeten und so weiter, wie kannst du zu Hause dich ins Bett legen und sagen, nee, ich will Gott nicht danken. Weißt du, wir sollen ehrlich mit Gott sein und wir sollen bei Gott kein Theater spielen. Und wir sollen, wenn wir zu Gott gehen, genauso sein, wie wir sind. Wenn wir weinen wollen, sollen wir weinen. Und wenn wir lachen wollen, dann sollen wir bei Gott lachen. Wir sollen ganz natürlich sein und wir sollen nicht Gott was vorspielen. Und ich will Gott nichts vorspielen. Ich möchte wahrhaftig sein, ich möchte das sein, was ich bin. Ich bin Kind Gottes. Und Kind Gottes lacht und Kind Gottes weint. Kind Gottes ist erfolgreich, Kind Gottes ist auch Versager. Und ich kann beides sein. Und wisst ihr, das ist großartig, wenn man beides gelernt hat, beides sein kann. Vorwärts gehen und rückwärts gehen. Wenn man nach links und nach rechts ausweichen kann. Und wenn man flexibel ist. Und wir sollten, und das gehört zu einem flexiblen Leben, gerade wie Gott an uns arbeitet, dass wir immer flexibel bleiben. Dass wir nicht auf einen Punkt verharren und sagen, so muss es sein. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung, damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe, einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, damit ich alle Trauernden tröste, die Trauernden Zions erfreue, ihnen Schmuck bringe anstelle von Schmutz, Freudenöl statt Trauergewand, Jubel statt Verzweiflung. Du siehst, Menschen sind gefangen und der Herr zerbricht. Und hier wird uns eigentlich angesagt, warum der Herr zerbricht. Damit wir aus der Gefangenschaft rauskommen, deshalb ist Zerbruch notwendig. So viele Menschen sind gefangen von Vorurteilen, sind gefangen von der Meinung der Leute, was denkt der, was denkt der, was denkt der. Ist der Ruf mal ruiniert, lebst du ungeniert. Mach dir nicht mal auf, lass die quatschen, so viel die wollen, lass die schreiben, so viel die wollen. Mir ist heutzutage vollkommen egal, was die BZ schreibt, was die Taz schreibt, was die... Ja, die Taz ist nicht einmal die schlechteste Zeitung. Da gibt es noch andere schlechtere Zeitungen. Die Taz, so manch, also die haben für, also für mich eine gute Presse in der Regel. Also die Taz hat eine gute Presse. Oder was, die, was der Tagesspiegel schreibt oder die Berliner Zeitung und so weiter. Die Zeitungen haben so viel Papier und die müssen was schreiben und so weiter. Oder was die Leute im Rundfunk erzählen. Da sitze ich mal im Auto und da ist ein Interview und da reden sie über mich, über unsere Kirche hier, die neue Nazareth-Kirche. Und da ist eine alte Schwester aus Steglitz, nennt sogar noch ihren Namen und nennt die Gemeinde, wo sie hingeht. Und dann erzählt sie Dummheiten. Und ich weiß gar nicht, was sie redet. Und dann fragt der Journalist, kennen Sie Herrn Matudis? Nein, aber von ihm habe ich schon was gehört. Ja, was halten Sie von ihm? Und dann hat sie so Dummheiten geredet, habe ich gesagt, oh, lieber Gott, segne die alte Frau. Denn sie weiß nicht, was sie redet. So ähnlich wie Jesus am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie reden. Weißt du, du kannst dann ungeniert leben, wenn eigentlich diese Schale von dir abgeklopft ist. Gefangenschaft. Und du betest manchmal und sagst, oh Herr, erlöse mich von diesen bösen, 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 bösen Menschen. Erlöse mich. Und wie soll der liebe Gott dich erlösen? Was glaubst du, wie Gott dich erlösen sollte von diesen bösen, 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 bösen Menschen? Gott hat einen ganz einfachen Weg, eine ganz tolle Methode. Also ich finde, es ist nur ein göttlicher Weg, eine göttliche Methode, um zu erlösen. In dem Josef in Ägypten, das als Beispiel. Er sitzt im Haus des Potiphar und er wird bedrängt und belastet und gepiesackt und gequält, moralisch, seelisch, geistig. Er hat große Probleme dort im Haus des Potiphar. Und er betet, oh Herr, erlöse mich von dieser bösen Frau. Oder wie sie auch immer sein mag. Erlöse mich. Und weißt du, was passiert? Der kommt nicht ins Schloss, sondern ins Gefängnis. Und er war für den Rest seines Lebens von Potiphar erlöst. Musste nie mehr dorthin. Der war erlöst. Aber ist Gefängnis etwas Angenehmes? Ist das vergnüglich? Wer möchte von euch freiwillig in den Knast gehen? Keiner von uns. Weißt du, wenn hinter dir nachher so die Riegel zugehen, erste Wache, zweite Wache, dritte Wache und dann ist vorbei. Dann kommst du nicht mehr raus und kannst nur noch im Hof spazieren gehen. Keiner möchte das. Aber das war die Erlösung. Und dieser Josef wäre nie Josef geworden, wenn er nicht diesen Weg des Zerbruchs gegangen wäre. Überleg einmal. Er wäre nie Josef geworden. Wir hätten nie diesen Patriarchen. Und wer weiß, ob wir überhaupt Israel hätten, ob wir Jesus hätten, ob wir Jerusalem hätten, Tempel hätten und die ganze Bibel, was wir haben, wenn Josef nicht diesen Weg des Zerbruchs gegangen wäre, die wären alle verhungert. Aber Gott hat in seiner wunderbaren Fürsorge und Leitung wunderbar geführt und der Mann hat geblutet. Der Mann hat gelitten. Und er hat sich gefragt, warum das alles? Was habe ich getan? Er hat schon Dummheiten gemacht. Also von nichts kommt nichts. Lass uns auch da ganz ehrlich sein. Auch unser Zerbruch. Josef war zu offenherzig. Er sagte, heute Nacht hat's geträumt. Heute Nacht habe ich ein Bild wieder gehabt. Ja, hätte er seinen Mund gehalten, wäre er nicht ins Gefängnis. Seine Brüder hätten keinen Neid, keine Eifersucht gehabt. Die wären ganz schön ruhig gewesen. Er hat selbst so die Unruhe provoziert. Wir sollten manchmal wissen, wann, was wir wo sagen. Das ist so wichtig. Manche kriegen, und Gott erlaubt diesen Zerbruch, weil wir den Mund nicht halten können. Weil wir Angeber sind oder weil wir stolz sind. So, wir brauchen diese Prozedur, damit wir in die Mühle Gottes kommen und damit wir endlich mal die Klappe halten. Auch wenn es geistlich, um geistliche Dinge geht, wir sollten auch nicht gleich Seelenstriptease machen und erzählen, ach, das hat Gott mir gezeigt. Halleluja. Weißt du, da ist vielleicht jemand da und sagt, warum hat er mir das nicht gezeigt? Oder so manche möchten dies und jenes erleben und so weiter und möchten verändern und so weiter. Und da machen sie falsche Ansätze und da geht alles schief. Lass uns wirklich, wenn die Stunde Gottes gekommen ist, Gott wird schon recht machen in unserem Leben. Du kannst dir viel Ärger sparen und viele Probleme sparen, wenn du nicht zu schnell bist. Aber sei auch nicht zu langsam. Auch das ist nichts. Weißt du, wenn Gott dich immer schieben muss. Sei nicht zu langsam, aber sei auch nicht zu schnell. Die Weisen aus dem Morgenland, die haben beinahe was eingebrockt. Wenn der lebendige Gott nicht eingegriffen hätte, da wäre ein Blutbad entstanden. Die haben nicht auf Gott gehört. Und manchmal passiert Zerbruch, weil wir auf Gott nicht hören. Oder wir bringen uns selbst und anderen große Schwierigkeiten, wenn wir nicht auf Gott hören. Die Weisen, die haben nur den Stern geguckt. Und es ist immer gefährlich, nur nach Sterne zu gucken. Die haben nur den Stern geguckt. Und sie gucken und gucken und gucken. Und dann sind sie schnurstracks nach Jerusalem marschiert. Die waren schon so in Trab, dass sie vergessen haben, der Stern geht nicht nach Jerusalem. Das haben sie gar nicht gemerkt. Und oft ist Zerbruch passiert in unserem Leben, weil wir nicht merken auf die Führung Gottes. Wir gewöhnen uns. Ach ja, was hast du für ein Problem? Psalm 61, Vers 3. Okay, danke Herr. Da haben wir schon die Antwort. Wir haben uns schon so gewöhnt. Und wir merken nicht, dass Gott total anders arbeitet, dass er gar nicht mehr so spricht. Oder gar nicht so handelt. Und wir gehen schnurstracks weiter und wir kommen nach Jerusalem und bringen die in Schrecken in Jerusalem. Herodes und ganz Jerusalem erschrak. So heißt es im Weihnachtsevangelium. Warum? Weil da Leute eine Gottesoffenbarung hatten, aber die in Jerusalem keine Offenbarung hatten. So, und die waren entsetzt, geforscht, natürlich gefunden. Ja, geht's hin und wenn ihr findet diesen Jesus oder diesen König der Juden, sagt es uns und wir kommen auch und beten an. Aber der Herr hat wieder eingegriffen im Traum, hat er gezeigt, geht nicht zurück zum Herodes. Geht nicht zurück zum Herodes. So, Probleme kommen, Zerbruch kommt, weil wir nicht auf die Stimme Gottes hören oder weil wir stolz sind. Ich hab's gesehen. Oder Gott hat es mir gezeigt. Wir lernen durch Zerbruch, stille zu sein. Ach, was soll's. Weißt du, wenn du erwachsen wirst, geistlich erwachsen wirst, dann regst du dich über dies und jenes nicht mehr auf. Und erst wenn du so auf dein Leben zurückschaust, wenn du ein erwachsener Mensch bist, als du Kind warst, hast du wie ein Kind gedacht, schnell immer Papa und Mama alles zeigen und alles sagen wollen und gleich so offenherzig und alles erzählt und so weiter. Und ja, da hast du Probleme gehabt. Aber jetzt lernst du auch ruhig zu sein und weißt, also das, was die erleben, habe ich auch schon erlebt. Und das gibt's auch. Unter der Sonne gibt es nichts Neues. Und glaube ja nicht, du erlebst etwas Besonderes. Und glaub nicht, du kriegst eine besondere Offenbarung. Ich habe nur eine Zeit lang gedacht, ich wäre der einzige wahre, lebendige Christ auf dieser Erde. Ja, alle anderen sind, die haben keine Ahnung. Bis Gott mir, oder sagt nie, weißt du, Gott zerbricht manchmal. Und ich sag euch, wie Gott zerbricht, als junger Christ. Ich war kein Pastor, ich war nur ganz normales, stilles Mitglied in einer Gemeinde. Wir waren damals etwa 900 Mitglieder in dieser Gemeinde. Und da gab es eine Geschäftsversammlung. Das war meine erste Geschäftsversammlung, die ich besuchte. Und dann haben sie über einen Bruder in der Gemeinde gesprochen, der sich irgendwo einen Fehler begangen hat. Aber na gut, alle Menschen machen Fehler. Aber die haben da über den geredet, den vom Abendmahl ausgeschlossen und so weiter. Habe ich gedacht, um Himmels Willen, wie kann man bloß sowas machen? Oder wenn man das macht, dass man sich noch erwischen lässt. Habe ich so einfach gedacht und so in meinem Herzen mich irgendwo über diesen Bruder erhoben. Gedacht, also mir könnte sowas nicht passieren. Und weißt du, ich habe noch nicht mal richtig zu Ende gedacht. 3 Wochen später saß ich in so ähnlichen Patsche und dachte, mein Gott, wie konnte es mir sowas passieren? Warum passiert das gerade mir? Gott hat mir eine Lektion erteilt und sagte, guck mal, erhebe dich nicht über deinen Bruder, erhebe dich nicht über deine Schwester, sei demütig. Das kann allen passieren, was dem passiert ist. Oder wie, wo der da reingeschlittert ist, das kann jedem passieren. So sei großzügig, hab ein großes Herz. Also bilde dir nichts ein, dass du besser bist. Denn wenn wir stehen, so stehen wir dank der Gnade Gottes. Und wenn wir fallen in seine Hände. Also lass uns in Gott bleiben und ruhig bleiben. Und weißt du, Gott kennt die Gedanken. Und warum Gott an uns arbeitet, warum er uns zerbricht, ist, damit die Schalen wegkommen. Und damit er zur Sache kommt, zum Kern kommt. Deshalb zerbricht er uns. Er will etwas freilegen in unserem Leben, offenlegen. Wir sind manchmal sehr komisch, auch so, wir denken, ja, der. Oder wenn wir die Predigt hören, hast du das gehört? Das war für die Schwester sowieso, für den Bruder sowieso. Das sollte unsere Schwester in der Gemeinde dort hören. Wenn die das hören würden, die würden sich total anders verhalten. Aber weißt du, du sollst es hören und für dich ist das und nicht für die anderen. Ich habe auch gemeindemäßig erfahren und so weiter. Wir hatten hier vor einigen Jahren Probleme in der Gemeinde. Und dann habe ich andere Gemeinden gehört, bei uns kann sowas nicht passieren. In unserer Gemeinde. Und weißt du, wenn ich heute die Gemeinden in Berlin anschaue, es gibt kaum eine Gemeinde, die nicht die gleichen Probleme hatten, die wir mal auch hatten. So, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und wir sollen als Gemeinde uns nichts einbilden, wir sollen uns als Person nichts einbilden, wir sollen uns überhaupt nichts einbilden. Und die Einbildung ist, was Gott zerstören möchte in unserem Leben. Einbildung. Einbildung. Diese Einbildung, die, deshalb ist Zerbruch. Weil wir uns einbilden. Ja, ich bin's. Bin besser. Gesünder. Und dann lässt Gott dich zappeln. Und dann lässt er dich da kämpfen und sagt, ja, guck mal, wo ist jetzt deine Gesundheit? Was ist jetzt? Denn er widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Und Zusammenbruch und der Zerbruch ist, da stoßen zwei Mächte zusammen. Zwei Dickköpfe. Dickkopf Gott und Dickkopf du. So, zwei Dickköpfe. Die stoßen zusammen und dann gibt es eine Erschütterung. Beide zittern. Beide sind in großer Not. Gott und du, es stoßt zusammen. Du glaubst doch nicht, dass nur du erzitterst und dass nur du zerbrichst. Auch Gott leidet darunter, auch Gott zerbricht. Denn die Versuchung, die zum Beispiel unser lieber Hiob gehabt hat, das war nicht die Versuchung Hiobs. Das war viel schlimmer Gottes Versuchung. Gott musste sich beweisen, kann ich den Hiob halten, kann ich ihn bewahren, kann ich ihn beschützen, kann ich mit ihm sein. Letztendlich, es war viel, viel größere Versuchung Gottes als die Versuchung des armen Hiobs. Der Hiob musste nur stillhalten, das war alles, was er tun musste. Der musste durchhalten. Also wenn du solche Erschütterungen wie jetzt der liebe, gute Hiob erlebst, das Einzige, was du wirklich vernünftig tun kannst, ist stilles sein. Sich anhören, lass die Freunde reden, so viel sie wollen, lass sie dich beschuldigen, lass die, weißt du, wenn einer fällt, der wird noch gestoßen. Das war bei Hiob so. Ja, Hiob, wer weiß es, vielleicht hast du eine Sünde in deinem Leben. Vielleicht warst du Gott irgendwo ungehorsam. Vielleicht hast du zu wenig gebetet, zu wenig geglaubt, zu wenig die Bibel gelesen, zu wenig gesungen, zu wenig Lobpreis gemacht, zu wenig Kassetten gehört, zu wenig dies und jenes und so weiter, zu wenig Zeugnis gegeben. Ja, es stimmt, wenn es darauf ankommt. Ja, der hat nichts gemacht von den vielen Dingen. Zu wenig Opfer gebracht, zu wenig getan fürs Werk Gottes. Es war nicht ein Hiob, es war der Teufel, der Hiob hier zu Fall bringen wollte. Jetzt unser Zerbruch ist, und ich habe neulich hier gesagt, wir sind ein Schauspiel der Engel, naja, das sind wir gerne. Also die Engel sollen zugucken und applaudieren, wenn Johannes Matthäus hier sich abstrampelt. So, aber wir sind auch ein Schauspiel der Dämonen, der Unterwelt. Und wir sind ein Schauspiel der sichtbaren Welt. Jetzt wollen sie alle sehen, wie macht er das jetzt? Wie schafft er? Wie kommt er da durch? Wir sind ein Schauspiel. Und dieser Zerbruch ist eigentlich nichts anderes als eine Tragödie, ein Drama, ein Theaterstück vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und jetzt kommt es darauf an, wie bestehe ich diese Krise? Krise ist immer Höhepunkt, so die Spitze. Ich kann nach oben oder ich kann nach unten in die Tiefe stürzen. Wie bestehe ich jetzt diese Krise? Und von der Bibel her habe ich gelesen, er wird die Gefangenen Entlassung bringen, die Gefesselten, den Gefesselten Befreiung. Also Zerbruch bringt Befreiung. Dich interessiert nicht mehr die Organisation, dich interessiert nicht mehr die Institution, dich interessieren nicht mehr die Menschen. Du kannst du plötzlich sein. Weißt du, wenn du alles verloren hast, wenn dein Haus abgebrannt ist, das Auto Schrott ist, wenn du nur noch Bejärme auf dem Leib hast, dann hast du nichts mehr zu verlieren. Wir haben noch viel zu viel. Wir hängen an noch viel zu viel. Wir haben noch viel zu viel zu verlieren. Weil das ist noch wichtig und das ist noch wichtig. Wir sind so wie meine alte Tante Emma Rapp. Die soll ins Altersheim gehen und ich komme extra als Pastor mit meinem Lieferwagen und will die Schwester ins Altersheim bringen. Hab Kartons zuerst hingestellt, dass sie packt, was wir alles mitnehmen und so weiter. Und ich komme hin und meine liebe Schwester Emma Rapp steht und weint. Sage ihr, Emma, hast noch nicht gepackt? Sagte, weißt, eigentlich müsste ich alles mitnehmen. Aber sie hat nur noch ein Zimmerchen dort. Vorher hat sie über 3 Zimmer gehabt oder 3,5 Zimmer. Jetzt, ja, das ist mir lieb, das ist von dem, aus der Freundschaft und aus der Beziehung, von der Verlobung noch, und das ist von dem und so weiter. Ja, Emma, jetzt gehst du in den Bus, setz dich in den Bus rein und ich pack jetzt mal das, was ich denke. Und ich habe nur das, was ich gedacht habe, was die arme Frau braucht, im Altersheim eingepackt. Aber ich habe gemerkt, wie schwer es ist, einem alten Menschen sich von seinem Besitz, von seiner Gewohnheit, von all den Dingen sich zu trennen. Und das ist ein Zerbruch. Und wer da sich nicht drauf vorbereitet hat, der zerbricht letztendlich. Also es ist so wichtig, der nichts mehr hat, kann nichts mehr verlieren. Bist du schon so weit gekommen, dass du nichts mehr hast? Und wir sollten in dieser Welt so sein als Habende und Nichthabende. Ich werde nie vergessen, als ich zum ersten Mal den Film Das Kreuz und die Messerhelden von David Wilkerson vorführte. In diesem Film, da wird die Geschichte von Nicky Cruz und so von diesen ganzen Banden in New York dargestellt. Und wie Nicky Cruz da rauskommt und er sagt, dieser eine Penner sagt da, guck mal, du kannst gut reden, diese Lackschuhe da. Und er sagt, bitte, du kannst die Schuhe haben. Da zieht er seine Schuhe aus und geht auf Socken weiter. Und das hat den Gammler damals imponiert. Der kann die Schuhe abgeben und auf Socken weiterlaufen. Könntest du auf Socken nach Hause gehen? Abgeben, trennen. So ganz spontan, gar nicht dran hängen. Du sollst das größte Auto haben, aber du sollst auch bereit sein, mit dem Trabi weiterzufahren. Und es geht auch ganz gut mit Trabi. So, also Zerbruch, das macht dir nichts mehr aus. Und ein zerbrochener Mensch, der macht nichts mehr aus. Gefangenen befreien. Und wir sind so gefangen vom Materialismus. Wir hier im Westen. Stell mal vor, Strom fällt aus. Was würden wir machen? Was würden wir machen, wenn keine Heizung mehr da ist? Plötzlich bricht das Gassystem zusammen und wir haben kein Gas. Was würden wir machen? Wie würden wir weiter? Würden wir trotzdem noch zum Gottesdienst kommen? Oder es würde keine U-Bahn mehr laufen. Und ich weiß, Leute nach dem Krieg, ich habe Zeugnisse gehört, die sind 6-7 Kilometer zu Fuß gelaufen, um zum Gottesdienst zu kommen. Nicht nur 6 Meter da um die Ecke aus der U-Bahn raus. Wären wir bereit? Ein Mensch, der zerbrochen ist, der kann alles. Der kann frei sein und er kann auch die Dinge genießen. Und du kannst erst richtig genießen, wenn du einen Abstand von einer Sache gewonnen hast. Und deshalb erlaubt Gott Zerbruch, um Dinge in deinem und meinem Leben freizusetzen, damit wir Abstand gewinnen und frei sind von den Bindungen, von den Fesseln. Was passiert, wenn es passiert, wenn das eintritt? Also, du solltest in jeder Lage fähig sein. Und deshalb erlaubt Gott Prüfungen. Von Abraham, im Talmud steht es drin, aber es ist tatsächlich wahr, also ist nicht übertrieben, was die Juden da über ihren Vater des Glaubens schreiben, über ihren Erzvater berichten. Und da heißt es, Gott hat ihn erst gesegnet, nachdem er 10 Prüfungen bestanden hat. Ich habe gedacht, es gibt nicht 10 Prüfungen. Das wollte ich genau nachlesen in der Bibel. Und ich habe mir extra vor kurzem mir die Zeit genommen und geprüft, ob tatsächlich das wahr ist. Abraham hat tatsächlich 10 Prüfungen bestehen müssen, bevor Gott gesagt hat, du sollst ein Segen sein und in dir sollen gesegnet werden alle Nationen und so weiter und so fort. 10 Prüfungen. Und das waren keine leichte Prüfungen. Zuerst einmal die Prüfung, dass er so lange warten muss. Dann die Sache mit dem Ismael und. Das ist eine ganze Menge von Prüfungen, dass die Sarah weggenommen wird und so weiter. Der wird richtig erlöst. Und wir müssen an alle diese 10 Gebote, wenn ich das jetzt so weiter gehe, wir müssen an all diesen Dingen getestet werden. Wie verhalte ich mich am Gebot Nummer 1, am Gebot Nummer 2, am Gebot Nummer 3, am Gebot Nummer 4, Gebot Nummer 5, bis 10. 10 Plagen gab es. Und wir müssen durch all diese Plagen durch, um aus Ägypten herauszukommen. Und die mussten nie mehr zurück zum Pharao. Weder der Josef, noch nachher die Israeliten. Als sie draußen waren, die Gefesselten frei, aber da ist ein Stück Zerbruch notwendig. Ein Stück Abbruch. Zerbruch ist auch Abbruch. Zelte abzubrechen, umzuziehen, auszuziehen, zieh aus Ur in Chaldea. Das war eine ganz große Prüfung. Verlass alles. Das Geschäft, die Umgebung, die lieben Freunde, Vater, Mutter und so weiter. Lass alles zurück. Deine gewohnte Sprache, dein gewohntes Essen, plötzlich lebst du aus der Konserve oder aus Eingemachten, so plötzlich alles anders. Dann heißt es weiter, damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Wenn wir zerbrochen sind, dann beginnt ein Gnadenjahr. Wisst ihr, immer in der Bibel, wenn Gott Gericht geschickt hat, wenn Probleme kamen, nach diesen Problemen, oder wenn die Probleme da waren, hat Gott nie mehr eine Last draufgelegt, sondern wenn Israel zum Beispiel belagert war, bedrängt war, in Gefangenschaft kam, dann hat er Gott immer um Gnade geredet oder von der Gnade gesprochen. Gott hat nie vom Gericht gesprochen. Wenn du in der Prüfung bist, dann musst du sicher sein und ganz sicher sein, Gott legt dir nicht mehr auf, als was du tragen kannst. Die Israeliten, die Juden unterhalten sich im Talmud. Ein Rabbiner fragt den anderen, ja Rabbi, kannst du mir sagen, wo war der Teufel, als die Kinder Israel aus Ägypten zogen? Was hat der Teufel, denn der Teufel erscheint nicht beim Auszug der Kinder Israel aus Ägypten, als sie übers Rote Meer gehen und so weiter. Wo war der Teufel, als die Kinder Israel aus Ägypten auszogen? Dann sagt der andere Rabbi in der Diskussion, sagte, ich weiß es, wo er war. Der Herr gab dem Teufel den Hiob. Der war so mit dem Hiob beschäftigt, dass er keine Zeit für Israel hatte. So, wenn du jetzt die Prüfung durchgehst, wenn du durch das Meer hindurch musst, unten durch musst, dann gibt Gott irgendjemand anders, mit dem sich der Teufel beschäftigt, damit du endlich Ruhe hast und dieses Tal so in Frieden passieren kannst. Gott erlaubt so jemand anders. Und so erlebe ich immer wieder, auch in der Seelsorge, auch als Pastor, du hast heute den Kampf, morgen hat jemand anders den Kampf. Und es ist nichts Besonderes. Zeitlang habe ich gedacht, das ist was Besonderes. Also das passiert nur mir. Nur ich muss das durchmachen. Aber Judas schreibt in seinem Brief, denkt nicht, dass euch was Außergewöhnliches passiert. Das ist allen Heiligen ihr Schicksal. Das machen alle Gläubigen, müssen dahin durch. Gut. Ein Gnadenjahr, ein Tag der Vergeltung unseres Gottes, damit ich alle Trauernden tröste und die Trauernden Zions erfreue und ihnen Schmuck bringe anstelle von Schmutz. Freudenöl statt Trauergewand, Jubel statt Verzweiflung. Dann lese ich noch eine Stelle, Kapitel 66 in Jesaja von Vers 2. Denn all das hat meine Hand gemacht. Es gehört ja zu mir, spricht der Herr. Ich blicke auf den armen und zerknirschten und auf den, der zittert vor meinem Wort. Ich blicke auf den Armen und Zerknirschten, auf den, der zittert vor meinem Wort. Gott schaut heute auf dich und mich herab. Gott hat Mitleid, Gott hat Erbarmen. Er ist ein guter Gott und er schaut auf dich, wenn du zerknirscht bist. Und ich bin so begeistert, dass Gott für uns, für mich und meine Frau und meine Familie jemand in Barbados, Westindien, 15.000 Kilometer weg von uns, von Stuttgart damals, dort in Zentralamerika beauftragt hat zu beten für diese Leute da, an die sie schon ein Stück weit vergessen haben, an die sie gar nicht gedacht haben. Aber Gott hat erinnert, betet jetzt für die. So, es ist ein Kreislauf weltweit und ich bin überzeugt, geistgeführte Menschen, wenn wir manchmal so oberflächlich beten und Herr segne alle Kinder Gottes, die jetzt irgendwo zu kämpfen haben, die jetzt irgendwo Nöte haben, die jetzt Schwierigkeiten haben. Weißt du, Gott hört dieses Gebet und er setzt ein. Und vielleicht beten wir manchmal bewusst und vielleicht steht vor uns ein Bild, eine Frau, ein Mann, die wir irgendwo mal begegnet sind. Wir sollten ruhig weiterbeten, denn wir beten durch den Heiligen Geist für die Person, die jetzt gerade nicht beten kann und nicht glauben kann, die jetzt zerbrochen ist und jetzt Heilung braucht, die jetzt im Krankenhaus ist. Wir sollten füreinander beten, sagt uns die Bibel. Deshalb hat auch Paulus immer wieder aufgerufen, betet für mich, damit ich kämpfen kann, damit ich vorwärts gehen kann, damit ich das Evangelium verkündigen kann. Von nichts kommt nichts. Der Herr zerbricht. Gott setzt, will uns in Herrlichkeit bringen und er will uns zu etwas Wunderbarem machen und deshalb erlaubt er, dass wir irgendwie zerbrochen werden, in irgendeiner Art und Weise, dass wir geprüft werden, dass wir getestet werden. Er lässt Dinge in unserem Leben, die wir gedacht haben, das ist mein Leben, einstürzen und genommen werden. Gott erlaubt diese Dinge, dass diese Dinge zusammenbrechen. Aus irgendwelchen Gründen, weil wir gegen das erste Gebot oder zweite Gebot verstoßen haben. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und was haben wir? Meine Arbeit, mein Chef, meine Firma, mein Geschäft. Und Gott lässt plötzlich alles zusammenbrechen und du wirst arbeitslos. Und jetzt kannst du dein Geschäft anbeten. Jetzt kannst du dein Geschäft loben und preisen. Und dann bricht das alles zusammen. Weißt du, wir sollten auch diese Dinge, wir sollten ganz frei sein. Es ist nicht leicht, ganz frei zu sein, aber wir können befreit werden. Deshalb lasst uns nicht besonders die Dinge dramatisch nehmen, wenn Gott uns etwas wegnimmt. Gott erlaubt diese Dinge. Er wird uns wiedergeben. Er wird uns Arbeit geben. Er wird uns Zukunft geben. Er wird uns ein Dach über den Kopf geben. Aber er erlaubt, dass Dinge für uns zusammenbrechen, die für uns Herrgott waren. Das ist Zerbruch. Damit er uns alles ist. Damit wir abhängig von ihm sind. Und wir werden, wenn wir den Zerbruch richtig begriffen und richtig gelernt haben, dann werden wir vom Herrn abhängiger und abhängiger und abhängiger. Alles, Herr, bist du. Dann bin ich nicht mehr von Menschen abhängig. Ich bin auch nicht von dem, was sie mir sagen und wie sie mich loben oder wie sie sich bei mir bedanken und nicht bedanken. Das spielt mir gar keine Rolle. Dann kann ich ganz gelassen über diese Dinge reden und über diese Dinge denken. Dann lässt es mich alles cool. Dann geht es mir gar nicht zu Herzen. Da habe ich einen Panzer um mich herum. Wenn ich zerbrochen worden bin, dann bin ich erst richtig hart geworden. Nicht hart Gott gegenüber, aber hart den Widerwärtigkeiten, den Widerständen. All das, was mich runterkriegen möchte letztendlich, dem Teufel, da bin ich hart gegenüber geworden. Und Gott will, gerade durch Zerbruch, will er uns hart machen. Hart machen, damit wir wirklich den Kampf des Glaubens bestehen können. Ich weiß nicht, wie viele von euch in der Metallbranche tätig sind, aber ich muss ein Stück weit meiner Ausbildung im Werkzeugbau, im Werkzeugbau arbeiten. Und da war eine Phase, das Härten von Metallen, das Härten von den Werkzeugen. Und wisst ihr, wie man diese Werkzeuge gehärtet hat? Zuerst mal erhitzt, richtig erhitzt. Zum Glühen gebracht und dann in eiskalte Wasser abgekühlt. Ja. Weißt du, und das ist Zerbruch. Gott erlaubt es in unserem Leben, wir werden zuerst erhitzt. Oh, Halleluja, wunderbar. Oh Herr, hier ist gut sein, lass uns Hütten bauen. Und plötzlich wird die Decke von uns weggezogen und plötzlich stehen wir wieder auf dem guten deutschen Teppich. Ja. Und wieder auf dem Boden der Tatsachen. Du bist noch nicht einmal draußen an der Tür, dann schüttelt dir der Teufel schon die Hand und sagt, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Jawohl, steht der da? Nee, der Pastor, nach mir kommt der Teufel als nächstes. Und ihr müsst aufpassen, dass ihr ihm nicht die Hand gibt und mit ihm nicht auf eine Diskussion einlässt. So dieses Erhärten. Und Gott will, dass du stur an ihm vorbeigehst, ja, ihn nicht anguckst. Zerbruch ist zuerst eine Begeisterung. Und nach allen Segnungen, ich bin immer so vorsichtig nach allen Segnungen und allen Herrlichkeitsstunden und allen visionären Augenblicken und Salbungsstunden und Berührungsstunden Gottes und Erfahrungsstunden Gottes. Ich bin immer sehr vorsichtig. Dann sage ich, lieber Gott, halt mich jetzt, beschütze mich, Herr, dass ich nicht hochmütig werde, dass ich mir nichts einbilde, dass ich nicht abhebe und fliege. Herr, dass ich wirklich ganz nüchtern bleibe. Hilf mir bitte. Denn ich lebe ganz gefährlich, denn ich komme in die Pfanne. Ja, ich werde in diesen Topf gesteckt und muss ich zischen, abkühlen. Und das tut so weh. Weißt du, das ist so eine Schockwirkung. Ist das mein Gott? Ist das der liebende Gott? Ist das der Vater, dem ich mein Leben anvertraue? Das ist doch grausam, grausam, grausam. Nein, Gott lässt zu und dann werden wir hart. Wenn wir noch nicht hart sind, gibt es noch eine Stufe, wird es nochmals das Gleiche gemacht, noch härter. Du am Schluss bist du Diamant. Ja, Diamant durch diesen Druck. Das wird Edelmetall aus deinem Leben. Gott zerbricht, Gott erlaubt Dinge in unserem Leben, dass sie freigesetzt werden. Und es gibt einen inneren Zerbruch und einen äußeren Zerbruch. Und beides müssen wir als Christen kennenlernen, den inneren Zerbruch und auch den äußeren Zerbruch. Äußerlich, das ist materiell alles, da zerbricht das und das und das. Aber innerlich ist, dass du auch schwermütig wirst, dass du traurig bist. Gott, du betest und betest und du verwendest sämtliche Gebetstechniken. Also es gibt nichts mehr an Gebetstechniken, die es überhaupt gibt. Und Gott hört nicht. Er ist irgendwie weit weg anscheinend. Oder du hast keinen Draht zu ihm oder irgendwas. Und du denkst, da stimmt was nicht. Und dann fängst du an zu handeln und zu diskutieren und denkst, was ist mit mir los? Zerbruch, dieser innere Zerbruch ist, Gott prüft unsere Geduld. Gott prüft unseren Glauben. Gott, ob wir ausharren, anhalten, beten und so weiter. Das ist diese innere Stärke. Nicht nur die äußere Stärke, sondern auch die innere Stärke soll freigesetzt werden. Und deshalb erlaubt Gott Dinge in unserem Leben, dass wir auch mal nicht diese Dinge erleben und nicht so bekommen, wie wir es gerne möchten. Denk an Abraham, diese 10 Tests, die er bestehen möchte. Gott hat Gefallen an die Bewährten. 1. Chroniker 29, 17. An den Aufrichtigen oder den Bewährten hast du gefallen. Gott hat Spaß an Menschen, die sich bewährt haben. Und wir haben in Jakobus Brief, da heißt es, das Gebet des Gerechten, so hat Luther übersetzt. Aber das ist nicht richtig. Also da hat Luther nicht gut übersetzt. Eigentlich heißt es vom Original her, das Gebet eines Bewährten vermag viel. Also ein Mensch, der sich bewährt hat, einer, der durch Dinge gegangen ist, der betet nicht oberflächlich, der weiß, wie er betet und er macht keine Methoden und keine Techniken, sondern er spricht ein paar Worte und Gott steht zu diesen Worten. Das Gebet eines Bewährten vermag viel, wenn es ernstlich ist, wenn es sein Anliegen ist, sein Bedürfnis ist. Und deshalb lasst uns bewähren, lasst uns den Prüfungen nicht weglaufen. Ich mache es immer noch, Gott möge mir Gnade schenken. Aber ich bin ein sehr guter Beter. Ich kann mich so schön an den Problemen vorbeibeten. Wie es ein Slalomfahrer. Wisst ihr, an dem Problem, da komme ich an dem Problem. Lieber Gott, bewahre mich vor dem und beschütze mich vor dem und halt mich das ferne. Und das möchte ich auch nicht berühren. Ich habe das Vaterunser schon begriffen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns, je nachdem, Alt-Luther, Übel oder neue Version Bösen. Also ich möchte nichts mit dem Übel zu tun haben. Ich möchte kein Übel sehen. Und ich möchte nichts mit dem Bösen zu tun haben, mit dem Teufel selber. Also erlöse uns von dem Bösen. Und ich habe verstanden, was der Herr Jesus im Vater Unser sagte. So dich vorbeibeten. Aber weißt du, mein Leben ist deshalb auch manchmal arm. Und es mangelt. Weil ich manche Wunder nicht erlebe. Wenn ich darauf zugehen würde, würde ich diese Probleme niederwalzen. Ich würde triumphieren und hätte einen Sieg wieder in meinem Leben. Wieder ein Zeugnis, wieder eine Erfahrung. Aber so habe ich mich an dieser Erfahrung vorbeigemogelt. Zerbruch. Wir sollten ganz kühn sein. Kühn sein im Gebet, kühn sein, wenn die Dinge uns begegnen und sagen, das ist von Gott, also bitte, ich gehe in den Ofen rein. Lass mich verbrennen. Ich beug meine Knie nicht, ich werde nicht weich. Und wir haben so ein weiches Herz. Manchmal im falschen Augenblick haben wir ein weiches Herz. Ach, nachgeben. Kompromisse. Faule Kompromisse zahlen sich nicht aus. Oder Kompromisse zahlen sich überhaupt nicht aus. Mach also gar keine Kompromisse in deinem Leben, denn Kompromisse zahlen sich nicht aus. Also, die zahlen sich nicht aus, diese Kompromisse. Sei direkt, sei klar. Diese 3 Männer, die gingen auf das Problem zu. Wir werden unsere Knie nicht beugen, wir gehen in den Ofen hinein. Ja, das war schon eine heiße Sache. Aber was passiert? Im Ofen erleben sie die Herrlichkeit Gottes. Sie hätten das nie erlebt. Die ganze damals bekannte Welt hätte nie von Gott Notiz genommen, wenn diese Männer nicht bereit gewesen wären, in den Ofen zu gehen. Was macht Nebukadnezar? Jetzt ist groß der Gott Sadras, Mesas und Abednego. Alle Lande, nicht mehr sein Standbild, sondern jetzt sollen sie alle den Gott Jahwe anbeten, den die 3 Männer da anbeten. So plötzlich ist da eine Bewegung, weil diese Männer bereit waren, ihr Leben nicht wert zu achten, sondern ihr Leben hingaben, ihr Leben hinschmissen. Zerbruch ist, dass sich nicht so sehr auf mich bedacht wird. Was passiert mit mir? Ich sag dir eines, du wirst nicht sterben. Du hast ewiges Leben, so oder so. Du wirst nicht sterben. Und du musst dir nicht Sorgen machen. Du wirst nicht verhungern. Hast du schon einen Spatz verhungert gesehen? Wer hat schon mal einen verhungerten Spatz gesehen? Ich glaube, das war schwach geworden und vom Himmel gefallen. Oder aber sonst. Oder von der Katze aufgefressen. Aber einen verhungerten Spatzen, der Spatz findet immer was. So, und du wirst immer was finden. Du wirst vielleicht nicht immer Schnitzel haben und du wirst nicht immer Kuchen haben. Das brauchst du auch nicht, das ist auch gar nicht gesund. Aber du wirst immer das haben, Brot und Wasser. Und Brot musst du auch nicht immer haben, glaub mir das. Das ist auch nur Luxus. In unserer Zivilisation hier. Banane würde es auch tun. Also bitte, oder ein Apfel oder sonst noch was. Ich will das nur sagen, weil wir manchmal so an unseren gewohnten Strukturen hängen und sagen, also wenn ich kein Brot habe, ich bin in Ländern gewesen, die kennen Brot gar nicht. Ja, was machst du dann? Es gibt kein Brot. Du kannst alles andere essen, aber kein Brot. Bitte, jetzt fang. Dann kriegst du was anderes, ein Fladen, Flinsen oder sonst was. Aber Brot kennen sie nicht. So wie du, das deutsche Brot. 280 verschiedene Sorten hat der Kaufland hier oder Karstadt anzubieten. Eine Aktion, 280 verschiedene Brotsorten. Wer soll sie alle essen? Wenn ich jeden Tag eine andere Brotsorte esse, habe ich immer noch nicht alle getestet. So, das ist Luxus. Und wir, Gott nimmt uns manchmal den Luxus, damit wir ganz vernünftig werden. Und wir können auch ohne diesen Luxus. Und wir können mit dem Luxus auch leben, beides zusammen. Ich kann beides, ja, beides gelernt. Paulus ging durch diese Tiefen und in diesen Tiefen, in dieser Zerbrochenheit, hat er alles gelernt, zu haben und nicht zu haben, zu sein und nicht zu sein. Es gibt verschiedene Arten der Prüfung und wir werden in der Prüfung geprüft, wie wir uns verhalten, wie wir reagieren und wie wir uns benehmen. Drei Dinge werden immer in jeder Prüfung, die Gott in unserem Leben zulässt, getestet. Ob wir uns darin bewähren, wie wir uns verhalten. Stell dir mal vor, du bist mit einem nagelneuen Auto unterwegs und plötzlich rammt dich jemand. So ein Kratzer. Und was würdest du mit deinem Heiligsblechle machen? Wie würdest du dich da verhalten? Du würdest dich natürlich aufregen und hinterherrennen. Ja, mir ist es passiert in Frankreich. Ich stehe da im Kreisverkehr und so ein Franzose rammt mich. Heiligsblechle, 3 Wochen altes Auto. Weißt du, wenn das Auto schon 10 Jahre alt ist, da guckst du nicht mehr so drauf. Aber wenn es noch ganz neu aus der Werkstatt ist und noch nach Farbe riecht, dann passt du schon gut auf. So, und ich habe aufgepasst. Und in Frankreich habe ich gewusst, was es heißt, so auf Heiligsblechle aufzupassen. Dann hole ich Polizei und winke und sage, hier, guck mal, der hat mich angefahren, versucht mit Händen und Füßen mich verständlich zu machen. Dann fragte, wie viele Tote hier sind. Sag ich, keiner, aber der hat mein Auto gerammt. Sagte, fahren Sie schnell aus der Kreuzung, räumen Sie die Kreuzung und blockieren Sie nicht den ganzen Verkehr, sonst kriegen Sie eine Anzeige. Das habe ich mitgekriegt. Du, und dann habe ich mein Auto lieber in der Garage gelassen und bin mit der Metro weitergefahren. Denn ich wollte nicht nochmals einen Kratzer haben. Aber Gott erlaubt, dass du Kratzer in deinem Leben bekommst. Das ist Zerbruch. Gott erlaubt, damit du dieses materielle, das irdische Leben nicht mehr so hoch ansetzt. Nicht mehr so hoch ansetzt. Damit du diese Dinge mit den Augen Gottes siehst. Alles so vergänglich. Was ist so ein Auto? So schnell aus der Mode, so schnell alt und so schnell zu Schrott gefahren. Was ist das Leben? Und man muss sich jetzt feststellen, was ist wichtiger, das Dinge oder Menschen? Dinge oder Menschen? Was hat Priorität in unserem Leben? Und Zerbruch will uns die Priorität wieder ganz neu lehren, dass wir wieder Prioritäten setzen. Worauf kommt es wirklich in meinem Leben an? Was ist das Wichtigste und was ist Nebensache? Und da lernen wir, durch Zerbruch, in solche Stunden des Zerbruchs lernen wir. Und da merken wir, ich bin gar nicht so wichtig. Ich habe gemerkt, als ich Silvester nicht da war, Mensch, der Gottesdienst ging ohne mich genauso gut weiter, als wenn ich dabei gewesen wäre. Es ist okay. Und die Sache geht weiter, auch mit uns und ohne uns. Dann, wir nehmen uns nicht mehr so wichtig und so ernst. Und wir nehmen uns manchmal viel zu wichtig. Wir denken, wir müssen für alles Heiland sein. Und für alles Jesus Christus und der Heilige Geist. Und wir müssen überall, wenn wir nicht machen, ist nicht gemacht. Vergiss das alles. Du bist nicht so wichtig. Der liebe Gott hat sich nicht so wichtig genommen, hat seinen Sohn auf diese Erde geschickt, die Trinität. Also einer der Gottheit war hier auf dieser Erde, als Baby liegt in der Krippe, spielt mit Schafen im Stall. Und Esel und so weiter. Und die Welten gehen weiter, die Planeten gehen weiter, die Sonnensysteme kreisen weiter, der Kosmos existiert weiter mit ihm und ohne ihm. Zerbruch. Gott gab seinen Sohn, Gott hat gezeigt, es geht auch ohne dich, Jesus. Die Welt geht auch ohne dich weiter. Die Welt ist nicht verloren. Wir denken manchmal, die Welt würde ohne ihn nicht weitergehen. Und wir denken vor allem von uns so wichtig. Ohne uns würde die Welt nicht weitergehen. Ja, ja, die geht noch schön weiter. Guck mal, wie viele Leute sterben und das Leben geht weiter. Und wir halten uns manchmal an Dingen fest, anstatt abzugeben, sagen, danke Herr, du hast uns gegeben. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen und der Name des Herrn sei gelobt und gepriesen. Diese Stelle hat für mich eine ganz große Bedeutung. Ich habe einen Unfall, Autounfall gehabt in Innsbruck mitten im Winter. Ich habe Gott gedient. Gott zerbricht uns, wenn wir ihm treu dienen. Bitte hör mir gut zu, was ich sage. Und ich habe geglaubt, ich diene Gott. Ich liebe Gott. Ich vertraue Gott. Ich glaube an Gott. Und ich habe wirklich das getan. Und ich habe meine Freizeit geopfert, mein Geld geopfert und bin nach Jugoslawien im höchsten Winter. So viel Schnee habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Das war riesig. Nicht mal bei uns in Russland gab es so viel Schnee, was ich dort gesehen habe. Und dann bin ich dorthin gefahren, gedient. Und die haben uns unterwegs Scheibenwischer geklaut. Und da musste man so und so die Scheibe wischen. Ach, das war furchtbar, bis wir wieder Österreich erreicht haben. Und dann sind wir endlich in Österreich. Und dann bei Innsbruck, ich fahre morgens los vom Hotel und drücke auf die Bremse und meine Bremse ist eingefroren. Vor mir fährt einer und bam, sitze ich so einen dicken alten Mercedes drauf. Der war noch stabil. Und von meinem Wagen war die ganze Schnauze weg. Jetzt habe ich gedacht, lieber Gott, guck mal, jetzt habe ich dir gedient. Jetzt, ich habe mein Bestes gegeben und auf dem Nachhauseweg als Dankeschön gibst du mir einen Schrottwagen. Das ist die Belohnung. Du bist lieb, du bist gut, du bist nett. Puh, ich kann an Gott nicht glauben. Und ich muss euch sagen, warum ich, was Gott mir hier gelehrt hat. In der Bibelschule, ich war ein Protestant. Und ich habe protestiert. Ich habe gesagt, zwei Bücher gehören oder ein Buch gehört auf keinen Fall in der Bibel. Ich möchte ein Buch nicht in der Bibel haben. Ich kann ein Buch in der Bibel nicht akzeptieren. Und wir, weißt du, ich bin ganz offen, was ich euch hier sage. Gott hat mir hier eine ganz gewaltige Lektion gelehrt. Er hat mich zerbrochen und er hat mich geheilt. Eines der Bücher, wo ich nicht in der Bibel haben wollte, wo ich nicht verstanden, warum das Buch überhaupt in der Bibel drin ist. Martin Luther hat schon damit große Probleme gehabt und ich erst recht. So, Hiob. Hiob gehört nicht in der Bibel, ist so Fremdkörper. Passt nicht in den gesamten Konzept. Sonst ist alles gut und wunderbar und herrlich, aber das Buch Hiob hat nichts in der Bibel zu suchen. Das war meine Philosophie. Und Gott hat mich geheilt von dieser Philosophie. Und zwar, ich war so traurig. Mein Auto, mein schönes Auto ist kaputt. Schrott. Und bin so traurig über mein schönes Auto. Und konnte nicht beten. Ich habe immer an das Auto gedacht. Ausbeulen bringt nichts. Kannst dich nicht unter Menschen mit so einem Verbeutelwagen vorfahren. Gibt's nicht. Und ich war noch Student in der Zeit, Bibelschüler, zerbeultes Auto. Und dann habe ich gesagt, Gott, guck mal. Das ist dein Dankeschön. War irgendwo so traurig Gott gegenüber. Und in dieser Traurigkeit gehe ich auf und ab in meinem Zimmer und dann kommt mir ein Bibelwort. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Oh Herr, weißt du hast mir das Auto gegeben. Das war für mich eine Gebetserhörung. Und du hast das Auto auf so eine dramatische Art und Weise wieder genommen. War auch nicht mein Gebetsanliegen, aber es ist passiert. Es ist da. Du hast das, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Du siehst, wo die Männer hängen, manchmal so am Auto, nicht wahr? Das ist das große Problem manchmal, so am Auto. Und der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Da habe ich gedacht, Mensch, so ein herrliches Wort, dass du das nicht früher gelernt hast und nicht früher begriffen hast. Guck ich in meiner Konkordanz, wo steht das? Bei Hiob. Da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Und seitdem mag ich den Hiob. Denn der Hiob hat ein Stück Antwort auf meine Probleme gegeben und mich von meinem Dickkopf befreit. Hiob hat nichts in der Bibel zu suchen. So, Gott korrigiert uns auf solche Art und Weise. Deshalb dieser Zerbruch. Wir müssen manchmal fragen, warum wir manches durchmachen. Gott lehrt uns. Und wir glauben, weißt du, der Herr Jesus Christus selbst ist der Meister und wir sind seine Schüler. Und wir werden nicht gelehrt vom Herrn Pastor und wir werden nicht gelehrt vom Bruder und Schwester. Wir werden von ihm gelehrt, meine Lieben. Von ihm werden wir gelehrt. Und wie lehrt Jesus seine Jünger? Da gibt's mal kein Brot. Und dann nimmt er sie aufs Feld. Und was machen sie? Ehren ausraufen. Das ist Diebstahl, Leute. Vom fremden Acker da Ehren auszuraufen und da auszureiben und zu essen. Mundraub nennt man das nach dem Gesetz. Es ist gut, erlaubt oder nicht erlaubt, dahingestellt. So, und was müssen die Ehren ausraufen und Ehren zerreiben? Und der Herr lehrt durch praktische Erfahrung. Jesus ist nicht ein Grieche gewesen. Hellenisten lehren immer so durch Vorträge, Referate, Rhetorik und Reden und Philosophien und Predigten. So lehren Griechen. Jesus war ein Rabbiner und er hat die Menschen gelehrt durch ein Beispiel, durch praktische Lektionen. Alles, was Jesus seine Jünger lehrte, waren praktische Erfahrungen. Und Zerbruch, wenn wir von Zerbruch heute Abend sprechen, sind nichts anderes. Wir machen gerade eine praktische Erfahrung mit Jesus. Und jetzt wollen wir sehen, wie der Herr uns hindurchbringt. Es gibt nur Körner. Aber manche Leute leben ganz gut mit Körner. Und man kann gesund leben mit Körner. Also, er hat Körner. Und dann fragt er die Jünger einmal, meine Lieben, habt ihr je Mangel gehabt? Habt ihr je gehungert? Und die mussten sagen, Herr, niemals. Und du hast manchmal Wunder gewirkt, du hast Brote vermehrt, als wir nichts hatten, du hast sogar gebratene Fische uns auf dem Ofen gelegt, du hast alles für uns getan, wir haben keinen Mangel gehabt. Gott erlaubt. Und jetzt will er sehen, wie wir uns verhalten, wie wir reagieren. Weißt du, solange dich alle so nett behandeln, schön, Schwester, dass du da bist. Ach, wir freuen uns über deinen Besuch. Oder Bruder, herzlich willkommen. Also, wir haben dich gerne. Komm her, komm noch näher zu dir und so weiter. Und dich alle loben und so in der ersten Reihe, dich auf die reservierten Plätze dich bringen und so weiter. Weißt du, da Gott nachzufolgen, das ist kein Kunststück. Aber Gott zerbricht, plötzlich lässt er dich jemand sitzen und sogar hinten, befördert dich sogar nach hinten. Wie reagierst du? Wie reagiert dein innerer Schweinehund? Dein Ego, deine alte Natur, was fällt ihm ein, mich da auf die Seite zu drängen? Und so weiter. Wie reagierst du? Und Zerbruch ist, Gott testet deine Reaktion. Wie reagierst du, wenn du beleidigt wirst? Wenn du angespuckt wirst? Keiner will das, keiner sucht das, aber es passiert. Wenn du verleumdet wirst, wie reagierst du? Das wird getestet. Weißt du, wenn du nicht mehr reagierst, ach, arme Seele, komm, Dummkopf, vergiss es, dann wirst du auch nicht mehr geärgert. Und wenn jemand sieht, dass du dich ärgerst, wirst du erst recht provoziert. Glaub mir das. Ignatius, als er verbrannt wurde, auf dem Scheiterhaufen, und dann hat er so alte Frau gesehen, die Holz für ihn noch bringt und Gott preist, dass er da verbrannt wird noch oder ihre Gottheiten lobt da. Dann sagt er, oh Herr, segne diese alte Frau, denn die weiß nicht, was sie tut. Und sie denkt, sie erweist Gott noch einen großen Dienst, wenn sie Holz für den Scheiterhaufen bringt. Segne sie. Und die Frau hört es, die sagt, wie bitte, der betet für mich und so weiter. Und der stand über die Dinge. Dem hat das nichts mehr ausgemacht, dass die Frau in ihrer Dummheit noch Holz für den Scheiterhaufen bringt. Er hat gebetet und für sie gedankt und so weiter. Und die Frau war erschüttert, dass sie sogar das Holz, dieses, was sie herbrachte, sogar mitnahm und wieder zurücknahm. Das ist, wenn wir anfangen, wenn uns diese Dinge nichts mehr ausmachen, da werden die Leute gestraft, da werden feurige Kohlen auf ihr Haupt gesammelt, wenn uns diese Dinge nichts mehr ausmachen. Und wir sollten tot sein. Unsere Gefühle müssen in bestimmten Bereichen total absterben. Uns soll es nichts mehr ausmachen. Wer tot ist, und ich möchte dich jetzt mal ins Leichenhaus mitnehmen, keine Angst, kriegst keine Gänsehaut. Und muss auch nicht dich fürchten. Aber mal ins Totenhaus, Leichenhaus mitnehmen. Bin öfters an der Leiche, dass ich da stehe. Weißt du, und das ist interessant. Die Leute, russische Leute, wenn die Russen ihre Toten da beerdigen, dann küssen sie noch und streicheln und sind ganz lieb und nett. Weißt du, und ich denk manchmal, Mensch, die Person sagt gar nichts mehr. Und die sagt nicht mal auf Wiedersehen. Die reagiert gar nicht. Ob, du kannst sie verfluchen, du kannst sie segnen, du kannst sie loben, du kannst sie verdammen. Ein Toter reagiert nicht mehr. Und wenn du wirklich tot bist, zerbrochen bist, also gestorben bist, und das ist nämlich dieser Zerbruch, wir sollen die negativen Dinge des Alltags, des Lebens, des Materialismus absterben. Das ist Gottes Wille. Denn er möchte uns zu was Besserem, zu was Höherem, zu was Größerem herauskristallisieren und herausholen. Da sollte uns Schnuppe sein, vollkommen Schnuppe sein, was der und jener denkt und schreibt. Unsere Reaktion darüber, nix. Puh. Weißt du, wenn Leute loben, vergiss es. Dieselben Leute, die dich heute loben, werden dich morgen verfluchen. Und so ist das Leben, das ist die Wirklichkeit. Also du brauchst gar nicht so diese Dankesreden und musst aufpassen. Bitte pass auf, je mehr du dich einer lobt, desto schlimmer wird er dich nachher verdammen und verfluchen. So, also nimm dich in Acht vor Leuten. Jesus sagte auch, hütet euch vor den Menschen. Hütet euch vor den Menschen, seid ganz vorsichtig. Aber wenn du gestorben bist, brauchst du das alles nicht mehr. Und ich sage euch, wann ein Mensch keinen Lob mehr braucht, wenn er sich selbst genug ist. So viele Menschen sind sich selbst nicht genug. Die brauchen immer so Stützen von anderen. Die brauchen Stützen von jemand anders. Aber weil, wenn du selber stark in dir bist, wenn du stark in Gott bist, wenn du stark im Heiligen Geist bist, brauchst du dieses Ding nicht. Du brauchst nur die Anerkennung Gottes. Und wenn du die Anerkennung Gottes hast, brauchst du nicht mehr die Anerkennung der Menschen. Dann brauchst du sie nicht mehr. Da kannst du über diese Dinge stehen. Deshalb erlaub Gott, dass du enttäuscht wirst von Menschen. Als ich meine Gemeinde übernahm in Heilbronn, ich werde nie vergessen, meine Leute haben es nicht vergessen. Ich habe in der Gemeinde in Heilbronn in meiner ersten Predigt gesagt, Geschwister, ihr habt zwar dafür gestimmt, dass ich komme und dass ich euer Prediger bin, aber ich sage euch vorneweg, ich werde euch alle enttäuschen. Und wenn ich euch nicht enttäusche, dann habe ich nicht gut gedient. Ich möchte euch alle enttäuschen, damit ihr euch nicht an mir festhaltet, sondern ich möchte nur ein Werkzeug sein, dass ihr euch an Gott festhaltet. Ich bin auch hier in Berlin. Ich möchte euch wirklich enttäuschen und ich werde dafür sorgen, dass ich euch enttäusche, damit ihr absolut nur noch an Gott haltet und nicht an mir und nicht an Menschen. Und ich habe erlebt, auch hier in Berlin, in manchen Gemeinden, da haben sie ihren Pastor vergöttert. Noch schlimmer als Heiland und Jesus Christus und den Heiligen Geist vergöttert. Was passiert? Sind sie bitter enttäuscht, der Pastor ist gefallen und es sind Dinge passiert. Das ist schauderlich. Gott erlaubt die Dinge und der Pastor ist nicht verloren. Glaubt mir das. Gott erlaubt das. Und manche Pastoren müssen fallen, weil die Geschwister so dumm sind. Und sie ihn anhimmeln und ihn anbeten. Gott erlaubt, dass Dinge passieren und manche Pastoren müssen fallen, damit die Leute wieder auf den Teppich kommen. Damit sie wieder vernünftig denken. Nicht wie die unvernünftigen Tiere, wie die Bibel einmal sagt. Weißt du, die himmeln alles an. Nein, der ist auch Mensch, ist auch aus Fleisch und Blut, der hat auch seine Kämpfe, der braucht auch Gebet, der braucht auch den Heiligen Geist, der braucht auch die Leitung des Gottes und der braucht auch die Bibel und er weiß auch nicht alles. Und weißt du, und da wird man so ganz nüchtern, ganz sachlich, ganz menschlich. Und wir sollten Menschen werden. Zerbruch macht uns zu edlen Menschen, veredelt uns, macht uns zu edlen Menschen, zu Heiligen. Zerbruch setzt etwas frei. Mir reicht die Zeit nicht mehr aus, Hiob zu lesen, aber Hiob 6, liest es zu Hause durch. Weißt du, Hiob, da wird uns beschrieben, wie der Herr den Menschen zerbricht. Der heimgesuchte Mensch in Hiob 6 wird uns da beschrieben. Aber da wird in Vers 6 gesagt, das Leben ist wie eine ungesalzene Speise, wenn diese Dinge nicht passieren. Da fehlt die Würze. Stell dir mal vor, es ist alles so wie gehabt, immer das Gleiche. Aufstehen, Zähne putzen, frühstücken, ins Geschäft gehen, Mittagessen, 12 Uhr, 13 Uhr beginnt wieder die Arbeit und dann geht es bis 5 Uhr, dann guckst du schon, wann es Feierabend ist. So, dann geht es fortlaufend, dann kommt Abend, wir fahren wieder zurück wieder, dann wieder Abendessen, noch einen Film angucken oder noch etwas in der Zeitung drin steht, was die Post war und so weiter. Und das immer Tag ein, Tag aus, keine Veränderung, kein Wechsel. Das ist stinklangweilig, also für mich wäre es stinklangweilig. Es ist Spannung und Gott will Spannung in unserem Leben hineinbringen. Und Zerbruch ist, wisst ihr, und das ist, ich möchte alle Aspekte, mir reicht die Zeit nicht, um alle Aspekte zu beleuchten, aber ich möchte noch einen Aspekt reinstellen in den Raum. Das Leben ist Spannung, Entspannung. Spannung, Entspannung. Spannung, Entspannung. Jetzt Kampf, aber wisse, nach Kampf kommt auch wieder Friede, Ruhe. So, das wird nicht immer so sein. Alles geht vorüber. Deine Kämpfe gehen vorüber. Deine Traurigkeit geht vorüber. Und deshalb war ich so sicher, weil ich mich selber kenne. Ich kenne die Seelsorge, ich kenne die Psychologie. Ich habe auch Psychologie mitstudiert, neben Theologie. So, ich bin da. Ich wusste, das geht vorbei, Johannes. Aber du musst da durch. Du musst da durch. Du musst mal mit deiner Traurigkeit selber fertig werden. Da kann dir niemand helfen. Da standen die Brüder da. Ich bin nach Hause gefahren. Meine Frau und die Geschwister, die kamen. Die standen, Bruder, mach du das. Wir müssen dich ins Krankenhaus bringen. Wir müssen dir helfen. Nein, ich musste selber klarkommen. Weißt du, und es gibt Situationen, wo du nur selbst klarkommen musst. Du brauchst niemand. Und in Zerbruchsstunden, wo Gott an dir arbeitet, wo der Heilige Geist an dir arbeitet, dann musst du selber irgendwo klarkommen. Und die Menschen können dir nur schaden, die blockieren Gottes Wirken, so wie die Freunde Hiobs. Die haben das Leiden Hiobs, wenn ich genau hinschaue, verlängert. Und bitte hört mir gut zu, Menschen verlängern unter Umständen dein Leiden, das könnte viel kürzer sein, es könnte viel schneller dieser Abwasch passieren. Und so musst du sehen, das Leiden ist wie ein Abwasch. Du wirst gereinigt hier. Da wird was abgeklopft, das was nichts ist. Und das ist okay so. Und du musst mit dir klarkommen. Und die wahre Stärke kommt von innen heraus. Gott will mich zermalmen, sagt dann Hiob Kapitel 6. Lass mich ganz kurz nur die paar Punkte streifen. Gott ist kein Sadist, meine Lieben. Aber Gott erlaubt Dinge in unserem Leben. Er schneidet uns ab. Er verwandelt uns. Es sieht so aus, als wenn er uns erwürgen würde. Jetzt geht mir bald die Luft aus. Aber ich sag dir, Gott wird nicht zulassen, dass dir Luft ausgeht. Er, der die Luft geschaffen hat, lässt nicht zu, dass dir Luft ausgeht. Er hat genug Luft. Aber es sieht so aus, wenn ich den Hiob jetzt lese, Kapitel 6 und Kapitel 7 später, Herr, mir geht die Luft aus, schreit der Mann. Ich kann nicht mehr atmen. So stark ist die Bedrückung, dass er nicht mehr mal richtig atmen kann. So ist er bedrückt, so in die Enge getrieben, ist eng, Asthma, Enge, kann nicht mehr atmen. Und du hast vielleicht solche Stunden, dass du nicht mehr atmen kannst. Was sollen wir jetzt tun, Herr? Was sollen wir jetzt tun, Herr? Und da fangst du an, den zu fragen, was denkst du, was ich tun sollte? Manchmal ist nichts tun, mehr tun. Nichts tun, mehr tun. So einfach über dich ergehen, einfach vorbeigehen lassen. So sich verbergen in Gott und warten, bis der Sturm vorbei ist. So ein Hurrikan oder ein Tornado, bis er vorbei ist, dich in Sicherheit bringen. Mein Schwager rief mal an vor Jahren aus Texas. Bitte betet für mich, betet für mich, betet für mich. Ja, wo bist du, was machst du? Ja, bei uns kommt ein Hurrikan jetzt. Dadurch von der Wüste her. Ein Sturm. Und weißt du, wo wir sind? In der Toilette. Wir sind alle in der Toilette und das Haus ist schon weggeblasen. Und als sie aufwachten, war nichts mehr, als sie rauskamen aus der Toilette, war nichts mehr da. Alles weggeblasen. Wo sind wir? In der Toilette sich verbergen. Das war für den die einzige Lösung. Der einzige sichere Ort. Und vielleicht ist das auch für dich der einzige sichere Ort unter dem Kamin. Irgendwo im Türbalken. Einfach stehen und warten, bis der Sturm vorbei ist. Zerbrochenheit. Und es geht vorbei, das kann ich dir schriftlich geben. Gott lässt nicht zu, dass er uns versucht, über unser Vermögen hinaus. Also Gott ist so ein Gott, der dich kennt, der kennt dich besser, als du dich selber kennst. Und er weiß, was für ein Gebilde du bist und so weiter. Aber der Hiob noch. Herr, du hast mich zu einer Schielscheibe gemacht. Immer ein Volltreffer. Kapitel 7, Vers 20. Du hast mich zu einer Zielscheibe gemacht. Immer wieder zielst du auf mich. Und manchmal denke ich, ich denke manchmal als Pastor, lieber Gott, warum nimmst du nicht die anderen? Warum ziehst du immer auf mich? Warum erwischst du mich immer? Ja, du hast mich als Zielscheibe genommen, Hiob hier. Und du bist eine Zielscheibe. Warum? Weil Gott dich segnen möchte, weil Gott dich gebrauchen möchte. Und je mehr Gott einen Menschen gebrauchen möchte, desto mehr erlaubt er, dass du zur Zielscheibe wirst, dass du immer wieder angeschossen wirst, immer wieder angegriffen wirst. Und du kannst machen, was du willst, dich erwischt es immer. Und du fragst dich, warum, was mache ich falsch? Und ich sage dir, was du falsch machst. Du bist ein Liebling Gottes. Von Gott geliebt. Durch und durch. Weil er dich liebt, deshalb wirst du ständig von ihm erwischt. Also nicht von ihm, aber von den Mächten, die dich von Gott wegbringen möchten. Und die versuchen mit aller Gewalt, dich zu Fall zu bringen. Und du bist so eine Zielscheibe. Welchen er liebt, den straft und züchtigt er. Wir haben ein ganz großes Problem mit der Zucht. Er straft und züchtigt. Wir sehen immer Zucht als negativ.
Aber ich sehe Zucht nicht als negativ, sondern als etwas sehr Positives. Kulturpflanzen, die werden gezogen. Also Spalierobst wird gezogen. So, wenn du etwas Besonderes sein möchtest, eine besondere Frucht werden möchtest, dann musst du gezüchtet werden. Manche Früchte heutzutage sind schon übergezüchtet. Das ist ein anderes Problem. Aber Gott will dich züchten. Er will was Besonderes aus deinem Leben machen. Und welchen er liebt. Und Strafe ist für mich nicht auf die Finger klopfen und irgendwie mir Leid zufügen, sondern Gott will uns korrigieren. Er will uns Leitplanken geben, Orientierung geben. Das ist dieser Zerbruch. Meine Reaktion auf die Dinge ist das große Problem. Weil ich einfach sage, Gott, du bist ein Sadist. Du hast nicht Gedanken des Friedens mit mir, sondern nur des Leides, der Schwierigkeit. Du willst mir nur mit Problemen überhäufen. Nein, Gott will uns stark machen in den Problemen. Gott will uns in den Schwierigkeiten, im Schmerzen, im Leid, in der Depression, in der Schwermut, er will uns stark machen. Das ist seine Absicht, abhärten. Und deshalb diese kalte Dusche manchmal, damit wir abgehärtet werden. Ich habe nicht verstanden, unsere russischen Geschwister, als ich in April oder März, April in Richtung Moskau fuhr und dann sagten sie, wir haben heute einen ganz besonderen Tag, eine Taufe. Und draußen ist Eis und Schnee. Ich habe gedacht, in der Kirche werden sie taufen, von wegen. Die haben kein Taufbecken in der Kirche gehabt, sondern mussten rausfahren zu einem See und dann mussten sie das Eis aufschlagen. Und 13 Täuflinge lassen sich im Winter bei minus 5 bis 6 Grad taufen. Man sieht den Atem. Mir hat der Täufer leid getan, denn der musste im Wasser stehen. Und 13 Leute durch. Das war sehr schnell getauft, aber trotzdem noch über jeden ein Gebet gesprochen, gefragt, glaubst du an Jesus Christus und so weiter. Und da wieder, Mensch, der Bruder ist wirklich abgehärtet. Denn anders kann er nicht so lange im Wasser aushalten. Abgehärtet. Bist du abgehärtet? Und dann habe ich mich aufgeregt, habe ich gesagt, Geschwister, könnt ihr nicht warten, bis Frühling kommt, so im Mai oder Juni, wenn das Wasser nicht so kalt ist, könnt ihr da taufen? Dann haben sie zu mir gesagt, Bruder Matudis, wenn bei euch jemand stirbt, wartet ihr auch, bis der Sommer kommt und dann die Beerdigung. Also ihr beerdigt auch, schlagt auch den Boden auf und beerdigt. Also die Taufe ist für uns sehr wichtig. Und für die Geschwister dort in Russland, weil die so viele Probleme hatten, das war auch nach der Wende und nach dem Zusammenbruch von der Sowjetunion, weißt du, die haben gesagt, wenn sich einer bekehrt, da wird nicht lang rumgefummelt, geht ans Wasser, wird getauft und die kamen zurück. Die sind nicht nach Hause geschickt worden. Bitte pass gut auf, was sie gemacht haben. Die haben knallhart gearbeitet. Die haben gesagt, und jetzt kommen all die Täuflinge in die Gemeinde, in die Kapelle, und dann haben die gebetet. Und die haben so gebetet, bis die Wände geschwitzt haben, um den Heiligen Geist. Denn wenn die nach Hause kommen, haben sie einen Haufen Probleme. Und wenn sie nicht stark in Gott sind, werden sie die Probleme, die ihnen begegnen, nicht bestehen. Sie brauchen die Taufe, die brauchen die Geistestaufe, die brauchen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sonst funktionieren die nicht. So hart war ich wieder abgehärtet. Da habe ich gemerkt, Mensch, was für ein Weichling oder was für Weichlinge sind wir doch hier im Westen. Und in der Bibel heißt es, Weichlinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Also wir sind noch vielleicht weit entfernt. Und warum sind sie so? Weil sie durch den Weg des Zerbruchs, auch was die Verfolgung war und so weiter, diesen Weg gegangen sind. Das ist manchmal unverständlich für uns, aber die haben diesen Weg hinter sich, der vielleicht für uns, für den einen und den anderen noch vor uns ist. Aber Gott möge uns helfen. Zucht ist immer etwas Positives. Aufzucht, Veredelung und so weiter. Und bei Gott geht es nicht um Quantität, sondern um Qualität. Bei Gott geht es nicht um Quantität, sondern um Qualität. Und Gott will Qualität in deinem und meinem Leben. Deshalb diese Erziehung. Deshalb diese Erziehung. Und weißt du, das Interessante ist, Gott weiß, wie er mit uns fertig wird. Er weiß, wen er uns im Weg schicken soll. Ich will vielleicht noch den Jakob nehmen. Erlaubt mir noch ein bisschen, dass ich noch das Thema fertig mache, denn ich möchte über Zerbruch nicht nochmals predigen. Da ist der Jakob. Der Jakob hat seinen Bruder betrogen. Und der dachte, jetzt hau ich ab. Jetzt habe ich meinen Frieden, meine Ruhe. Dort drüben in Mesopotamien habe ich meinen Frieden. Und weißt du, er ist von zu Hause von Esau weggelaufen und dann kommt er zum Laban. Das ist ein Schlitzohr. Das ist ein Gauner. Der weiß, wie der den Jakob zu drücken hat. Und der Jakob hat einmal betrogen und der Laban hat ihn gleich dreimal hintereinander betrogen. Dreimal hintereinander. Der musste also das alles, was er zu Hause beim nicht gelernt hat, musste beim Laban nachholen. Und Gott schickt genauso das Gegenstück, denn der Laban war genau das Gegenstück vom Jakob. So, Zerbruch. Das, was an dir und an mir und an uns arbeitet, ist genau das Gegenstück. Du siehst dich im Spiegel zu einem anderen und du kannst weglaufen, wo du willst. Du kannst die Gemeinde hier verlassen und in die nächste Gemeinde gehen. Ich sag dir, du hast die gleichen Probleme drüben, genauso wie hier. Du kannst also hingehen, wo du willst. Du wirst vor dir selber nicht weglaufen können. Und dann, ich kenne Leute, die sind von woanders hierher gekommen und sind von hier wieder dorthin gegangen, wieder woanders. Und was kamen sie? Da ist genau die gleiche Schwester, genau der gleiche Bruder, was ich da hinter mir gelassen habe. Die sitzen genau vor mir und die machen genau das Gleiche. Ich werde von ihnen nicht los. Das klebt dir wie so Klötze an deine Füße. Du kannst dir selber nicht weglaufen, bis du es gelernt hast. Und Jakob kam aus Labans Schule erst raus, nachdem er mit dem Laban klargekommen ist, klar Schiff gemacht hat, nachdem er die Rechnung bezahlt hat. Und du kommst erst aus der Schule der Zerbrochenheit heraus, nachdem du die Rechnung bezahlt hast, nachdem du quitt geworden bist und erledigt hast. Gott heilt das Zerbrochene, aber das passiert durch den Heiligen Geist und der Heilige Geist arbeitet an uns. Und ich will aus Jesaja noch nehmen ein Wort, da heißt es, das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen und das geknickte, den glimmenden Doch wird er nicht auslöschen, das zerknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Das ist also, was ich hier heute Abend sagen kann. Du glaubst, es ist, von dir bleibt bald nichts mehr übrig. So arbeitet der liebe Gott. So arbeiten seine Mühlen. Langsam, aber trefflich fein. Oh, der malt ganz schön. Und du denkst jetzt, von mir bleibt nichts mehr übrig. Weißt du, was willst du? Ein Diamant. Hast du schon einen Diamant gesehen, so einen richtigen Klotz? Nein, solche Diamanten gibt es nicht auf dieser Welt. Diamanten sind ganz kleine, feine Steinchen. Geschliffen und nochmals geschliffen und nochmals geschliffen und nochmals geschliffen. Ich war mal in einer Diamantenschleiferei in Israel, ich war auch woanders, aber dort in Israel fiel mir besonders auf, ja, habe ich gedacht, jetzt von dem Stück bleibt bald. Da brauchst du sogar Vergrößerungsglas, um das richtig zu schleifen. Und er schleift immer noch, trotz des Vergrößerungsglases. So der Meister, wenn der an dir arbeitet, der schleift und schleift und schleift. Warum? Weil er dich aus zu einem Edelstein machen möchte. Er möchte nicht zu einem gewöhnlichen Steinchen machen. Davon gibt es genug in dieser Welt. Aber er will dich zu einem besonderen Edelstein machen und deshalb schleift er an dir. Und deshalb solltest du den Zerbruch, wenn so etwas über dein Leben ergeht, gar nicht so traurig sein, sondern das ist für mich ein gutes Omen, ein gutes Zeichen. Ich habe Anfechtung, wenn ich keine Anfechtung habe. Ich habe Anfechtung, wenn ich keine Anfechtung habe. Und ich habe keine Anfechtung, wenn ich Anfechtung habe. Habe ich keine Anfechtung, denn dann weiß ich, der liebe Gott liebt mich, er wird mich nicht verlassen, hat einen Plan mit mir, er wird zurechtkommen. Und ich muss mich nicht verteidigen, sondern er wird für mich streiten und ich darf stille sein. Den glimmenden Doch wird er nicht auslöschen und das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen. Psalm 34, 19. Er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Psalm 51, 10, die Gebeine sollen fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Die sollen wieder aufleben. Psalm 51, 19, ein zerschlagenes Herz wirst du nicht verachten. Gott verachtet das zerschlagene Herz, das gebrochene Herz nicht. Und ich habe mich noch nie so nah bei Gott gefühlt, als ich zu Hause im Bett lag und Silvester für mich allein feierte. Klingt komisch, aber das war's so. Ich habe Gottes Nähe gespürt. Ich wusste, Gott hat mich nicht verlassen. Ich kann ihn nicht verstehen. Seine Gedanken sind mir zu absurd, zu verrückt. Ich kann ihn nicht fassen. Denn seine Wege sind nicht meine Wege und seine Gedanken sind nicht meine Gedanken. Und okay, und jetzt muss ich gucken, wie ich mit ihm klarkomme. Aber Gott verachtet dein zerschlagenes Herz nicht. Das darf ich dir heute Abend sagen, wenn du es vielleicht noch niemand gesagt hast. Und du sagst, ich bin von Gott verlassen, von einem guten Geist verlassen. Nein, in dem Augenblick, wo du solch eine Tiefe durchmachst, ist der Heilige Geist näher, als du je in deinem Leben zuvor gehabt hast. Die Nähe Gottes ist dir sicher. Als Jesus am Kreuz ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war Vater und der Heilige Geist ganz nah. Die haben sich fast übers Kreuz gestürzt. Denn die haben genau, das war der Moment des Universums. Die ganze himmlische Welt hat sich auf diesen einen Punkt konzentriert. Alle Engel haben ihr Geschäft vergessen. Die haben nur geguckt, wie der Sohn Gottes jetzt die letzte Phase durchgeht, bis er sagt, es ist getan. Und als er aushauchte, haben die wieder aufgeatmet. Die gesamte Gottheit, alles. Der Himmel, ich sag dir, wenn du solche schwere Dinge durchmachst, danke Gott. Sag Jesus, ich liebe dich, auch wenn du mich nicht liebst und ich dich nicht spüre. Und ich denke, diese Heilung der Zerbrochenheit geschieht in unserem Denken. Herr, ich bin dein Kind, auch wenn du mich verstoßt. Ich bin dein Kind, auch wenn du mir nicht antwortest. Ich bin dein Kind, auch wenn du nicht auf mich reagierst und wenn ich dir vollkommen wurscht bin. Ich liebe dich, Herr, auch wenn ich nichts von deiner Macht spüre, keine Wunder, keine Gebetserhörung, kein nichts erlebe. Ich liebe dich trotzdem. Und ich will dich mit meiner Liebe überwinden. Und fang an, von Gott positiv zu denken, auch wenn er nicht positiv zu dir ist. In dem Augenblick. Auch wenn du Tiefes durchmachst, denke positiv an deinen Gott und sagst, Herr, wohin soll ich gehen? Wohin soll ich gehen? Wollt ihr auch weggehen? Fragt Jesus die Jünger. Wohin soll ich gehen? Zum Buddha? Zum Mohammed? Zum Konfuzius? Soll ich irgendwie so einen Waldgott mir anschaffen? Zu welchem Gott soll ich gehen? Also von all diesen Göttern, die irgendwo existieren, bist du wahrscheinlich der Einzige noch, der Vernünftige für mich, der logische Gott. Auch wenn ich dich jetzt nicht verstehe, ich bleib doch bei dir, Gott. Ich bleib doch bei dir. Und dieser Gedanke, ich bleib bei dir, Gott, auch wenn du nicht bei mir bist, das überwindet Gott. Und wir müssen lernen, in solchen Stunden der Zerbrochenheit mit Gott zu kämpfen. Und das ist nicht mit Fleischeskraft und nicht mit intellektuellen Dingen zu bewerkstelligen, sondern so wie Jakob. Ich lass dich nicht, Gott. Ich höre nicht auf, dir zu dienen. Ich höre nicht auf, dir zu vertrauen. Ich höre nicht auf, dein Kind zu sein. Egal, was da kommt, du kannst mir meinen Körper nehmen. Du kannst mir meinen Geist nehmen. Du kannst meine Seele nehmen. Du kannst alles nehmen. Du kannst meine Zukunft nehmen. Du kannst mir meine Vergangenheit nehmen. Du kannst alles nehmen. Ich bleib bei dir. So. Gott, du kannst mich aus dem Buch des Lebens austilgen, wenn du willst, aber ich halte mich immer noch an dir. Das überwindet Gott. Das überwindet Gott. Und wir sollten lernen, so wie Jakob, mit Gott zu ringen und mit Gott zu kämpfen. Und wir werden dann schon unseren Klaps bekommen. Aber weißt du, das ist so ein liebender Klaps. So ein Schlag auf der Hüfte und wir hinken dann nur noch auf der Seite Gottes. Nur noch für Gott und nur noch mit Gott. Lass mich noch ganz kurz Jesaja 57, ja, 15. Und bei denen, die zerschlagen und gedemütigt des Geistes sind, da ist er der Herr, der uns erquickt. Also in dieser Zerschlagenheit, in diesem Zerbruch, wird Gott uns erquicken. Gott wird nicht zulassen, dass du dein Grab bei den Gottlosen findest, bei den Atheisten. Gott wird nicht zulassen, dass du elendig endest. Er wird dafür sorgen, dass du dieses Schicksal nicht erleidest. So, er wird für dich sorgen. Er wird nicht zulassen, oder hat beim Hiob nicht zugelassen, dass er dort unten im Aussatz oder was es auch war, starb, sondern Gott hat ihn im letzten Moment gerettet. Und Gott wird dich im letzten Moment retten. Also er wird dich nicht aufgeben. Die Hilfe Gottes ist nicht weit weg. Ich habe euch jetzt ein Stück seelsorgerliches Thema behandelt. Gott heilt zerbrochene Herzen. Und Gott hat eine Absicht mit deinem Leben, hat einen Plan mit deinem Leben. Und weil er das hat, deshalb arbeitet er ganz konzentriert wie ein Professor und bringt dir die Fächer bei, die du brauchst, damit du deine Prüfung bestehen kannst. Und dann, wenn du im Test bist, sodass du nicht durchfällst, er hilft dir. Halleluja. Er hilft dir. Vertrau Gott. Lasst uns aufstehen heute und lasst uns ihn anbeten. Vater, ich danke dir, dass du uns gibst. Und wir preisen dich über alles Gebende. Und wir möchten so weit kommen, dass wir auch über das Nehmen dich preisen. Wenn du uns die Dinge wegnimmst, Herr, wenn wir anfangen zu glauben, dann beschenkst du uns fortlaufend mit Gaben, mit Geschenken, mit Gütern des Heils, mit vielen Segnungen. Aber dann erleben wir eine zweite Phase in unserem Leben. Und das ist die Phase, wo du uns die Sachen wieder nimmst. Und du möchtest nicht mehr die Dinge, dass wir sie besitzen, sondern dass wir dich besitzen. Und dass du uns ein und alles bist. Und wenn wir nur dich haben und nicht mehr die Segnungen und nicht mehr die Salbungen und nicht mehr die Herrlichkeiten, sondern dich. Und wenn wir dich haben, oh Gott, dann fragen wir nicht mehr nach dieser vergänglichen Welt, nach den sichtbaren Werten und unsichtbaren Dingen, sondern wir haben dich und du bist uns mehr als genug. Dafür will ich dich loben und preisen heute, Herr. Und wenn irgendjemand jetzt in einer Phase des Zerbruchs ist, unten durch muss, von Menschen und Gott enttäuscht ist, Herr, du stehst dieser Seele ganz besonders bei. Und ich möchte heute Abend dich, liebes Herz, bitten, wenn du in solch einer Phase bist, komm ganz schnell nach vorne. Ich will für dich beten. Weißt du, ich kann nichts für dich tun, aber ich kann für dich beten heute Abend. Wenn du in so einer Phase des Zerbruchs bist und du musst so unten durchgehen und so richtig in die Pfanne gehauen bist, beleidigt, gekränkt, verletzt, verwundet. Weißt du, schmoren jetzt nicht in deine Bitterkeit, sondern vertraue Gott, sei still, rebelliere nicht, schlag nicht zurück. Du kannst dich sowieso nicht dir helfen und du kannst aus der Sache dich nicht herausholen. Du brauchst Gottes Hand. So, ich konnte mir selbst auch nicht befreien. Ich brauche das Gebet der Gläubigen, das Gebet anderer. Paulus hat es gebraucht. Und mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat die Hilfe seines Vaters im Himmel gebraucht. Und du brauchst jetzt unser Gebet vielleicht. Und wir möchten für dich beten. Es ist keine Schande, Schwierigkeiten zu haben. Es ist keine Schande und kein Verbrechen, zu zweifeln und oder in irgendwelchen Nöten zu sein, seelischen Kämpfen zu sein, in der Depression zu sein oder in der Frustration zu sein. Gott will uns helfen, den Sieg zu bekommen. Und er will, dass wir zusammenstehen. Wir sind eine Familie. Die Bibel sagt, wenn einer leidet, leiden alle. Wenn einer sich freut, freuen sich alle. Und wir wollen miteinander beten. Wer Gebet braucht, der soll jetzt nach vorne kommen. Und wir wollen füreinander beten. Ich möchte die Gemeinde, die nicht nach vorne kommt, auch einladen zu beten, indem sie segnende Hände aufheben für die Geschwister, die hier vorne sind. Und dass du dir einprägst, vom Heiligen Geist einprägst, diese Gesichter und für diese Geschwister betest, heute Nacht, morgen, die ganze Woche über, dass du sie im Gebet behältst. Menschen brauchen Gebet und Fürbitte und ich möchte dich einladen. Wer kommen möchte, darf jetzt nach vorne kommen. Und die anderen dürfen an ihren Plätzen bleiben und dann beten, segnend die Hände über unsere Geschwister aufheben. Gott will uns helfen. Gott will ihnen helfen. Meinen Brüdern und Schwestern will er helfen. Gott versteht dich, wie dich niemand sonst versteht. Und lass dich fallen in die Arme des allmächtigen Gottes. Du kannst nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes. Und David sagt, ich möchte nicht in Menschenhände fallen, sondern ich möchte in Gottes Hände fallen. Fall, wenn du fällst, in Gottes Hände. Wenn jemand noch da ist, der innere Kämpfe hat, ist normal. Brüder und Schwestern, ich sage es euch, es ist ganz normal, nichts Besonderes. Wir haben alle. Und ich möchte für die beten, die jetzt in solcher Phase drin sind. Gott will dir helfen. Und während ich für die Geschwister bete, betet mit. Betet mit euren Worten, in eurer Sprache, mit dem, was der Geist euch zeigt, wie er euch zeigt, betet für sie. Wir brauchen einander. Wir sind der Leib Jesu Christi. Der Leib Jesu Christi blutet. Der Leib Jesu Christi empfindet Leid und Schmerz. Und wir empfinden mit euch, ihr Lieben, die ihr vorne seid, euren Schmerz. Wir verstehen auch vieles nicht. Wir haben auch auf viele keine Antwort. Aber wir wissen, Gott ist da und Gott ist allmächtig. Und Gott wird seinen Auserwählten Recht schaffen, die zu ihm rufen Tag und Nacht. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus.